Ich habe noch nie so viel ausgelassene Nächte miterlebt in meinem Leben wie in Damaskus während der extremsten Kriegshandlungen, weil dann einfach die Leute auch den Wert des Lebens wieder erkennen. Wenn Frauen im Team sind, dann wissen sie, wie man eine Operation, eine humanitäre, eine Entwicklungsoperation, ein privatwirtschaftliches Projekt aufziehen muss, damit es den Bedürfnissen der Leute und ihren Sorgen und Ängsten vor Ort besser entspricht. Gute humanitäre Arbeit geschieht durch möglichst gemischte Teams. Hauptsache ist, dass man sich engagiert für etwas, an das man glaubt oder das man als wichtig erachtet.
Wer hört meine Stimme, wenn die Welt da draußen so unglaublich laut ist? Hass, Spaltung, Menschenverachtung sind schon fast zur Gewohnheit geworden. Humanismus und Demokratie sind, so scheint es zumindest manchmal, aus der Mode gekommen. Was aber kann ich dagegen tun? Natürlich können wir die Welt nicht alleine umkrempeln, aber, so viel sei verraten, wir können durchaus etwas bewirken. Was genau, das weiß Peter Maurer, ein Mann, der wahnsinnig viel Gutes in die Welt gebracht hat. Und aber auch, wie kaum ein anderer, Tod, Leid und Krieg gesehen hat. Er ist ehemaliger Präsident des IKRK, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Das hilft Menschen, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind und leistet auch Hilfe bei Katastrophen in Konfliktgebieten. Als Chef des IKRK hat er 10 Jahre lang auf der ganzen Welt Konflikte gesehen. Er hat vermittelt und geholfen. Maurer wurde deswegen von vielen Regierungen, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Japan, Luxemburg, mit Auszeichnungen bedacht. 2022 hat das IKRK-Präsidium abgegeben und ist heute Vorsitzender des Basel Institute on Governments und Senior Fellow am Geneva Graduate Institute sowie Verwaltungsrat der Zürich Versicherung. Willkommen bei Rock und Randale. Guten Morgen, lieber Peter. Oder fast schon Mittag.
Ja, guten Morgen, Katharina.
Wir haben gesagt, wir duzen uns. Das freut mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich insbesondere, weil ich natürlich immer schätze, wenn wir eine frei fließende Diskussion haben können, die ein bisschen nicht zum Letzten geskriptet ist.
Genau, gar nicht. Also wir sind relativ frei, um das mal zu sagen. Heute geht's aber um ein Thema, das haben wir festgelegt, und das ist Humanismus und wie man vielleicht auch selber noch etwas tun kann heute. Wir haben im Vorgang kurz drüber gesprochen. Du sagst, es ist nicht so, dass es immer alles schlechter wird und man kann schon noch etwas tun, und darauf gehen wir nachher ein. Ganz kurz vielleicht, was hast du zum letzten Mal Gutes getan?
Ja, ich denke, ich tue ständig Gutes in der Familie, in meinem näheren Umfeld, indem ich mich auch politisch engagiere, indem ich mich auch nach meiner offiziellen Pensionierung beruflich engagiere für Antikorruptionsfragen, für internationale Fragen. Also ich habe eine ganze breite Palette von Aktivitäten und ich finde eigentlich keine dieser Aktivitäten fundamental schlecht.
Also du hast einiges vorzuweisen, da können wir viel von dir abgucken und lernen, gehen wir nachher noch drauf ein. Du hast während deinem Berufsleben ganz viel mit Tätern und Opfern gesprochen, Diktatoren, Aktivisten, also verschiedenen Menschen, und die kennengelernt in Extremsituationen. Stell dir jetzt mal vor, Außerirdische kämen auf die Erde und du müsstest den Menschen als Spezies beschreiben. Wie würdest du das tun?
Ich denke, der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen, das natürlich vor allem auch immer durch die Situation, in welcher er lebt, bestimmt wird. Er hat Bedürfnisse, er hat Sicherheitsbedürfnisse, er hat Ängste, er ist bemüht, sein Leben zu führen und autonom entscheiden zu können. Das macht ja Menschen aus, dass sie autonom entscheiden.
Würdest du sie warnen? Also ist der Mensch kooperativ oder eher zerstörerisch?
Nein, ich habe eigentlich und ich immer Menschen empfunden als sehr kooperativ, als soziale Wesen. Die Sprache und der Geist machen es, dass Menschen Individuen sind, dass sie denken, dass sie in Kollektiven agieren, dass sie in einem sozialen Umfeld agieren, dass sie sich Ziele setzen, dass sie versuchen, diese Ziele zu erreichen.
Also es ist schon beachtlich, dass du, obwohl du so viel Leid auf der Erde gesehen hast, also du warst in x Krisengebieten, wahrscheinlich allen und auf der Erde, die es derzeit so gibt und gab, deiner Zeit, du warst in Gefängnissen, du warst in Flüchtlingslagern, du hast unglaubliche Gewalt gesehen und dennoch zeichnest du eigentlich ein relativ positives Bild vom Menschen, habe ich jetzt so den Eindruck. Wenn du jetzt zurückblickst, gibt es einzelne Begegnungen mit Menschen, die dich besonders geprägt haben?
Was mich immer wieder erstaunt hat, ist, Gespräche zu finden, bei denen Leute plötzlich aus ihrer Rolle gefallen sind und erkennen ließen, dass sie vielleicht die Welt komplexer verstehen, als dass es scheinen mag.
Kannst du da
dass
ein
sie
Beispiel
andere haben? Sind als das, was sie gelten in der Perzeption. Und das ist praktisch bei allen Krieg führen. Und ob ich jetzt in Syrien mit Militärmachthabern gesprochen habe, mit Taliban in Afghanistan oder mit Opfern genau der syrischen Militärs und der Taliban in Afghanistan. Ich glaube, die Gespräche wurden immer dann interessant, wenn ich festgestellt habe, dass jenseits von Stigmatisierung und Rollenverständnissen und ideologischen Annahmen Leute erkennen ließen, dass sie die Welt als komplexeres Umfeld verstehen, dass sie durchblicken lassen, dass vielleicht andere Möglichkeiten der Entwicklung auch durchaus denkbar sind. Und das sind eigentlich die spannenden Augenblicke. Und
kannst du uns dann noch so von diesen Augenblicken ein bisschen was erzählen? Also ein Beispiel, weiß nicht, von einem Taliban oder sowas. Also einfach, dass wir uns das besser vorstellen können.
Ja, ich denke, vor der Übernahme der Taliban bin ich verschiedene Male in Doha gewesen, um ihre Exilregierung zu treffen. Und ich hatte nie den Eindruck, dass dies nun einfach nur völlig ideologisch zugedröhnte Persönlichkeiten waren, sondern dass sie in ihrem Denken darauf ausgingen zu überlegen, was machen wir, wenn wir einmal an die Macht kommen und wie stellen wir zum Beispiel die Wasser-, die Gesundheitsversorgung her im Land, wie erlauben wir der afghanischen Bevölkerung sich zu entwickeln. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass dies einfach völlig zugedröhnte ideologische determinierte Persönlichkeiten sind, sondern dass Raum besteht, auch etwas Positiveres zu denken. Und wenn dann dieses Positive sich nicht einstellt, dann ist das teils natürlich selbst verschuldet, weil immer noch die vorgefassten Meinungen über das andere, das Leben, die Gesellschaft, wie sie sein sollte, stärker sind. Aber es ist
also selbstverschuldet von wem jetzt? Von
selbstverschuldet von den jenen, die die Macht haben.
Okay, dann ja, in einem also nicht von den Verhandlungspartnern, die dann...
Aber auch natürlich vom Umfeld, das sich ungünstig entwickelt, wo Chancen nicht ergriffen werden, wo genau nicht erkannt wird, dass das Gegenüber eigentlich auch ein gewisses Interesse hätte. Und ich denke, humanitäre Arbeit und Humanität ist ganz wesentlich auch, diese kleinen Räume zu erkennen in sehr konfliktbeladenen und polarisierten Gesellschaften. Mhm. Und dafür muss man ein gewisses Sensorium entwickeln, muss auch wahrscheinlich betont und angestrengt vorurteilslos sein.
Unheimlich schwierig, stelle ich mir das vor. Auch
das ist nicht leicht,
oder?
Tatsächlich, oder? Weil jeder kommt mit Vorurteilen in ein Gespräch, denkt, dass der, mit dem er sich jetzt trifft, so und so sein muss und sein wird. Und die interessanten Dinge geschehen, wenn dies nicht so ist, wenn die Vorurteile nicht bestätigt werden, wenn Räume entstehen. Und das habe ich eigentlich immer wieder erlebt. Und das hat mich dann auch immer wieder positiv werden lassen in meinen Grundeinstellungen, weil ich eben glaube, es gibt diese Räume und man muss sie erkennen und freischaufeln und dann auch an denen arbeiten und sehen, wie stark man sie ausdehnen kann.
Aber sag mal, du hast diese Räume gehabt und genutzt auch, also hast mit den Parteien gesprochen, verhandelt, sie versucht zu überzeugen und dennoch sind immer wieder Konflikte aufgetreten oder vieles auch nicht gelöst worden. Das muss unglaublich auch deprimierend sein, stelle ich mir vor. Wie hast du es geschafft, da nicht zynisch zu werden, nicht aufzugeben und weiterzumachen und weiter an das Gute auch im Menschen zu glauben?
Das ist ein bisschen eine Ansichtsfrage. Du hast natürlich recht, Katharina, dass wenn der Anspruch ist, Konflikte zu lösen, dann ist dies ein Anspruch, der immer irgendwie unbefriedigt bleiben wird. Und in deinem Mandat, welches beschränkt ist, auch sehr unbefriedigt sein wird. Wenn aber der Anspruch jener ist, unter gegebenen Umständen etwas besser zu tun und günstigere Umstände herzustellen, wenn also kleine Schritte gefragt sind und auch wenn kleine Schritte anerkannt werden als wichtige Beiträge, die neue Opportunitäten eröffnen. Vielleicht werden diese Opportunitäten dann nicht ergriffen, aber die wenigstens die Möglichkeit einer Verbesserung geben, dann sieht das Bild dann auch nicht so schlecht und nicht so schwarz aus, wie es vielleicht zuerst scheinen möchte. Das ist ja eigentlich dieser Mythos des Roten Kreuzes, ist eigentlich das, was sich dahinter verbirgt. Eigentlich der Glaube, dass auch kleinste Verbesserungen den Aufwand lohnen und letztlich neue Konstellationen schaffen, welche grundsätzlich auch positive Entwicklungen ermöglichen, eingestehend, dass man vielleicht die ganz großen Probleme halt nicht lösen kann, weil sie auch in zeitlich einem völlig anderen Rhythmus geschehen. Oder wer meint, er könne heute mit einem Gesetz den Klimawandel lösen, der erliegt einfach einem ganz schweren Irrtum. Und wer meint, mit einer humanitären Aktion die Konflikte auf dieser Welt zu lösen oder einen Konflikt auch nur schon auf der Welt zu lösen, der unterliegt einem Irrtum. Und ich glaube, man muss auch, um positiv zu sein und um an das Wesen des Menschen und das Potenzial dieses Wesens zu glauben, muss man irgendwie die Zielvorstellungen so setzen, dass sie auch erreichbar werden.
Also eigentlich muss man bescheiden bleiben, geduldig und in kleinen Schritten denken und nicht gerade die großen Veränderungen anstreben und dann enttäuscht sein, wenn nicht gleich der Durchbruch
kommt. Ich glaube, man muss das und man muss das auch in Konfliktlagen als Kontrapunkt zu Konfliktparteien, weil Kriege sind fast nur erklärbar, weil führende Politikerinnen und Politiker weltweit die Kosten dieser Kriege vernachlässigen und nur an das weite Ziel weit außen denken, das erreicht wird. Und weil man kostenbewusst ausblendet und weil man kleine Schritte als nichts erachtet oder als nicht relevant erachtet, laufen immer wieder Länder und politische Führungen in diese Konfliktsituationen, wo sie bereit sind, Kosten in Kauf zu nehmen, die kein vernünftiger Mensch in Kauf nehmen würde.
Wie bist du eigentlich im Umgang, im Privatleben? So, das interessiert mich jetzt, wenn ich dich so höre. Du hast natürlich ganz viel zur Konfliktlösung beizutragen. Fragen sich die Leute viel nach Rat?
Im Privaten, glaube fragen mich eigentlich nicht viele Leute nach Rat.
Aber bist du empathisch? Weil man wird ja vielleicht, auch wenn man die großen Probleme gesehen hat, ein bisschen unempathisch gegenüber unseren Erste-Welt-Problemen, oder?
Ich glaube schon, dass jede Epoche und jeder Ort und jeder Kontext und jeder Konflikt seine eigene Dynamik hat und auch erfordert, dass es ein Umfeld gibt, welches empathisch ist. Ich kann schwierig beurteilen, ob ich ein empathischer Mensch bin. Ich bin sicher auch im Privaten ein geduldiger Mensch, weil ich nicht glaube, dass sich Konfliktsituationen leicht lösen lassen. Und vielleicht habe ich manchmal einen Attentismus gegenüber aktuellen Konflikten, weil ich denke, morgen kann man sich diesem Thema auch noch widmen. Wo mich das Berufsleben geprägt hat und was es vielleicht auch privat als Mensch mit mir gemacht hat, ist, dass ich stark an Timing und Sequencing glaube. Ich glaube eben, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt und vielen weiteren Schritten. Und man muss nicht die Ungeduld haben, zu meinen, man könne sofort immer alles lösen und müsse sofort immer alles besprechen.
Das ist natürlich heute schwierig, weil viele haben das Gefühl, gerade, glaube ich, durch Social Media, wo man sofort in der jetzigen Sekunde reagieren kann und das auch viele tun, einfach rausschießen, ohne mal auch zu überlegen oft. Es passiert immer alles gerade instantly und da ist das natürlich eine wohltuende Einstellung, aber auch ein bisschen eine, die vielen schwerfällt wahrscheinlich.
Ja, sie fällt vielen schwer und sie ist zugegebenermaßen etwas aus der Zeit gefallen. Genau. Weil etwas. Etwas stark aus der Zeit gefallen, findest du vielleicht. Aber ich denke, sie hat sich bewährt und wo immer auch positive Ansätze in Konfliktsituationen gefunden werden, dann stellt sich heraus, dass dies viel Arbeit, viel kleine Schritte, viel Überzeugungsarbeit ist, dass es über Umwege passiert, weil jede Konfliktsituation ist kontextuell, sie ist abhängig von den Themen, von den Akteuren, von der Situation. Und man lernt in jeder Konfliktsituation wieder neu und kann das Gelernte nicht problemlos übertragen als Rezeptbuch für die Zukunft.
Schade, das wäre schön. Schade, ja. Das wäre so schön. Findest du, dass Konflikte heute schwieriger zu lösen sind? Wir haben, oder ich glaube, viele haben den Eindruck, dass es so ist, also gerade durch die ganzen Leaks, durch die neuen Medien, ich habe es gerade eben angesprochen, es wird immer alles irgendwie gleich rausposaunt, man kann den Vertragspartner nicht mehr so ganz glauben, hat man den Eindruck, also die Welt verschiebt sich irgendwie, die Machtgefälle. Und tatsächlich sind ja viele Konflikte nicht gelöst worden in den letzten 10 Jahren, also die großen, die bestehen weiterhin. Ist es schwieriger heutzutage?
Ich glaube, wir haben ganz einfach keinen zuverlässigen Maßstab zu beurteilen, ob irgendetwas schwieriger oder leichter geworden ist.
Gut, die Geschichte zeigt es vielleicht ein bisschen. Aber
ich würde nicht mal das meinen, oder? Weil vergangene Epochen haben auch sehr viele Konflikte vor sich hingeschoben und haben keine Konflikte gelöst, bisweilen über Hunderte von Jahren. Und ich bin nicht so sicher, dass wir nicht Gefangene sind, auch dieser selbst- oder auf sich bezogenen Perspektive zu meinen, wir lebten in der schlimmsten aller Epochen.
Das wollte ich dich noch fragen, leben wir in der schlimmsten aller Epochen?
Ich glaube durchaus nicht, oder? Wir haben Komplikationen, du hast einige davon angesprochen. Wir haben andererseits unsere Erkenntnisse und unser Instrumentarium und die Möglichkeit des Wissens, der Kenntnisse, haben wir multipliziert und damit haben wir uns Instrumente gegeben, auch der Konsensfindung. Wir wissen, dass Vertrauen immer ein schwieriges Gut ist. Wenn Leaks geschehen in Verhandlungen, dann ist das nicht das Problem der Social Media, sondern es ist das Problem, dass Vertrauen durchbricht und dann gewisse Informationen rausgehen, die besser nicht rausgegangen wären.
Heute gibt es ja schon auch so mit KI und gefälschten Bildern und Videos, sogar Videos kann man fälschen, Interviews kann man fälschen, da ist das Vertrauen schon ein großes Thema.
Ja, wobei Fälschung ist ein großes Thema im Mittelalter und unter den gegebenen technologischen Umständen hat die mittelalterliche Politik in Europa viele Fälschungen produziert. Bücher wurden gefälscht, Schriften wurden gefälscht, Befehle wurden gefälscht. Das ist nicht so, dass es neu ist. Was neu ist, ist das die globale Dimension, die Geschwindigkeit, und das will ich gar nicht vernachlässigen, dass dies komplizierende Faktoren sind. Aber es gibt eben auch viel Kontinuität, und von Themen und Problemen und Ansätzen und, wie ich erwähnt habe, Vertrauensförderung in Konfliktsituationen ist nicht eine neue Thematik, die war immer kompliziert. Ich würde deine Meinung teilen, oder, dass wir heute trotz Globalisierung kein gemeinsames Verständnis mehr haben, was wahr und falsch ist, weil so vieles durcheinander gekommen ist. Das zwingt uns einfach mehr Energie auf ein gemeinsames Verständnis über wahr und falsch zu entwickeln. Aber es ist nicht so, dass dies fundamental neue Dimensionen wären, wo wir in Hoffnungslosigkeit verfallen müssen.
Gucken wir uns doch das Gegenteil an. Wo können wir denn Hoffnung schöpfen jetzt? Wo siehst du denn eine positive Entwicklung?
Ich zitiere gern auch, um auf meine 10-jährige Tätigkeit im IKRK zurückzukommen. Ich zitiere gerne eigentlich meinen Eindruck in dieser Organisation, dass wir zwar viel von Rechtsverletzungen und grausamen Verbrechen gesprochen haben, aber dass wir gar nie systematisch aufgearbeitet haben, wo Normen respektiert werden. Und in jedem Konflikt werden Normen respektiert, wenn eine Ambulanz über einen Checkpoint geht, wenn ein Spital nicht angegriffen wird, dann ist das auch Teil eines Verständnisses darüber, dass man das nicht macht.
Könnte man schon auch mehr kommunizieren, das stimmt.
Und wir wissen ja auch aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht, dass es um eine negative Mitteilung aufzuheben, wahrscheinlich mindestens 6 positive Meinungen gibt. Das ist ein Bias, den wir aus unserem Verhalten kennen. Und so werden wir dann oft auch immer wieder Opfer dieser falschen Perzeptionen, wo wir gar nicht mehr erkennen, dass eigentlich ganz viele Menschen nach ethischen Grundsätzen leben und durchaus bedacht sind, so zu leben, dass das Verallgemeinerungswerte, Prinzipien sind, dass durchaus Gemeinschaftssinn besteht, dass durchaus Solidarität in Gesellschaften, dass durchaus Gruppen von Personen, welche gleiche Interessen haben, sich engagieren. Also es gibt unzählige positive Entwicklungen und wir verkennen immer wieder diese positiven Entwicklungen, weil die Dynamiken der Öffentlichkeit in andere Richtung gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht Gefangene werden dieser hyperkommunikativen Umfeldes. Nicht, weil ich irgendein Problem habe mit der Hyperkommunikation, sondern weil es unseren Bias, das zu erkennen, was kommuniziert wird und was proaktiv und über moderne Medien kommuniziert wird, dass wir diesen Bias verstärken und dann die Fähigkeit verlieren, das zu sehen, was nicht so stark kommuniziert wird, aber vielleicht eine viel breitere Realität ist.
Also die Lösung für uns selber jetzt als Individuum wäre dann vielleicht erstens mal weniger auf den Social-Media-Kanälen rumzuhängen und vielleicht weniger News zu konsumieren und vor allem sich das auch bewusst zu machen, dass ganz vieles nicht so schlecht läuft.
Ich glaube vielleicht das Zweite eher, oder dass die Bewusstseinsmachung, dass wir allenfalls einem Fehlurteil unterliegen und wie wichtig es letztlich ist, dass wir immer wieder die Frage stellen, stimmt denn das so? Und oft stimmt es bis zu einem gewissen Grad, aber eben nicht so. Und ich glaube, das ist letztlich die kritische Aufmöblierung, oder die wir leisten müssen heute auch, dass wir uns immer wieder kritisch fragen, entspricht das, was wir wahrnehmen, einer Realität in der Welt der Dinge?
Oh, das ist natürlich schwierig, ne? Also wie soll ich jetzt als Otto Normalverbraucher, sage ich mal, dann, wenn ich jetzt jeden Morgen, ich wache auf, lese die News, überall Krieg, irgendwie Terror und Angst, diverse Politiker, die sich so und so äußern, was mir nicht entspricht. Wie soll ich da erkennen, die Welt wird ja eigentlich im Prinzip besser oder ist gar nicht so schlecht, wie sie jetzt wirkt?
Ich bin nicht so sicher, oder? Wir haben enorme Möglichkeiten, auch andere Welten zu erkennen. Wir wissen ja inzwischen aus allen möglichen Tools der Artificial Intelligence, es kommt auf die Frage, wie man Fragen stellt. Und so wird dann auch das System der Antworten kommen. Und wir müssen einfach besser lernen, die Komplexität und Vielfalt und Pluralität der Welt zu erkennen und nicht zu Gefangenen zu werden von Maschinen und Vorurteilen und Biases und kommunikativer Polarisierung, die Öffentlichkeit bestimmt. Und damit rede ich wirklich nicht das Wort eines naiven Positivismus, sondern einfach einer wichtigen Balancierung von News und Realität. Also die Welt der Worte und die Welt der Dinge müssen wieder irgendwo in eine Beziehung gebracht werden. Und das braucht eigentlich eine Anstrengung dessen, was den Menschen ausmacht und seine Humanität ausmacht, Urteilskraft, kritisches Denken. Aber
das ist gut, dass du das sagst, weil das ist nämlich wirklich der erste Schritt, um auch nicht zu verzweifeln, glaube ich.
Das ist klar, oder?
Einfach passiv zu werden, sondern dass man wirklich kritisch bleibt, das versucht einzuordnen, was man sieht. Wenn irgendwo Krieg passiert und man sieht alle Details, die grausamen, dass man auch die Orte sieht, wo es nicht so ist und warum uns das auch auffällt und wir das schlimm finden, weil eben ethische Normen bestehen.
Ich glaube schon, das ist ganz entscheidend. Und in meiner Zeit als Präsident des IKRK war mir das immer wieder bewusst, weil ich, ja, wenn ich nach Hause kam, sah ich die Bilder der Konfliktregionen, die ich besucht habe, und diese Bilder waren nicht konsistent mit dem, was ich erlebt habe. Letztlich ist natürlich schon so, dass das Erlebte nahe am Geschehen ist immer anders und vielfältiger als der Bildausschnitt und die Message. Und das spricht nicht gegen den Bildabschnitt und die Message, die auf ihre Weise wahr sind. Aber es spricht dagegen, sich nur ans Bild und die Message zu halten. Und es spricht dafür, dass man wach wird für andere Formen der Realität. Und das ist ja wahrscheinlich das Schwierige an diesen grausamen Situationen, dass auch in Gefängnissen und Frontlinien und in unterirdischen Spitälern bisweilen Witze gemacht werden und gelacht wird, weil so die Menschen sind.
Das habe ich auch mal gelesen, dass in so Flüchtlingslagern sich viele auch verlieben neu. Das kann man sich von außen gesehen gar nicht so vorstellen, aber die leben dann auch
es
oft
Es ist
weiter.
Eben so, und ja. Konflikte sind grausam, und wie du gesagt hast, ich habe genug von den Grausamkeiten gesehen. Und trotzdem, glaube ich, bin ich eben positiv immer wieder geblieben, weil die Grausamkeit nicht das einzige Element des Konfliktes ist, sondern weil die Vielfalt der Menschen und ihrer Beziehungen und Aktivitäten auch während eines Konfliktes weitergehen. Ich habe noch nie so viel ausgelassene Nächte miterlebt in meinem Leben wie in Damaskus während der extremsten Kriegshandlungen, weil dann einfach die Leute auch den Wert des Lebens wieder erkennen. Und das gehört eben zur Vielfalt von Konfliktsituationen und zeigt einfach die andere Dimension auch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Konflikte von nahe sehen, wenn wir nicht hoffnungslos werden wollen. Von weitem ist die Ideologisierung leicht. Dann ist alles Prinzip, ist alles Grundsatzfrage, ist alles ziemlich abstrakt. Aus der Nähe sehe ich Menschen, die außerordentlich innovativ sind, wie sie mit ihrem Leben umgehen. Ich habe immer gesagt, am Tag nach der Vertreibung gründen ganz viele Leute, die vertrieben sind, ihr nächstes Geschäft. Sie eröffnen einen Trödlerladen oder sind Coiffeure oder handeln mit irgendetwas, das es eben dann zu handeln gibt. Wir müssen immer auch Acht geben, dass wir nicht durch unsere Perspektive und unsere Perzeption von weitem her quasi Gesellschaften in eine Opfer- und Tragödienrolle rein manövrieren, die so nicht stimmt, auch wenn es immer wieder enorme Tragödien und Opfer gibt.
Wir alle können ja nicht immer dort sein, in den Krisenregionen und dann diese Vielschichtigkeit miterleben. Wir sehen halt die Bilder, aber es ist wichtig, dass du uns davon erzählst. IKRK und UNO, und was können solche Institutionen leisten und wo sind die Grenzen? Außer uns jetzt davon zu erzählen, was dort passiert.
Diese Organisationen haben Mandate der Staatengemeinschaft und sie haben gewisse Aufgaben, welche großen politischen Konsens reflektieren, was sie machen sollten, was sie machen können. Und solche Organisationen sind bemüht, innerhalb der Parameter, die ihnen die Politik gegeben hat, das auszufüllen, was sie ausfüllen können. Was wir eingestehen müssen, ist, dass der politische Konsens immer zu wenig ist, verglichen mit den Problemen, die man lösen sollte, und dass Länder bisher und politische Macht nicht bereit ist, diese Macht zu delegieren an andere Autoritäten. Und folglich muss man immer in der UN, im IKRK, das unterscheidet sich auch gar nicht, letztlich die Perspektive auch einnehmen, wie können wir ein Mandat kreativ weiterentwickeln, so dass wir den Konsens der politischen Autoritäten bewahren und gleichzeitig besser werden in der Reaktion auf Probleme. Und das braucht ein bisschen Willen, über den engsten Rahmen dessen, was erlaubt ist und unmittelbar Konsens findet, hinauszugehen. Man muss auch ein bisschen Mut haben, mal zu sagen, so wie das Mandat ist, können wir nicht operieren hier. Und wir müssen eigentlich A, B, C machen können. Und dann sagen dann ganz viele Leute, das geht nicht, weil diese Gesetze und diese Beschlüsse und diese Politiken stehen dem entgegen. Und dann muss man sagen, dann müsst ihr sie ändern.
Und das klappt dann auch oft?
Und das klappt manchmal, wenn man bereit ist, letztlich in einen Verhandlungsprozess einzusteigen. Und das ist, was ermüdend ist für den UNO-Generalsekretär, für die Präsidentin und den Präsidenten des IKRK, weil man letztlich glaubt, man eine klare Basis zu haben und erkennt am Problem, dass man diese Basis nicht hat und dass man den politischen Konsens herbeiführen muss. Man operiert quasi immer, also ich weiß nicht, wie genau das Berufsbild der Hebamme ist, aber man ist eigentlich immer ein bisschen Geburtshelferin eines breiteren Konsenses. Wenn wir Wassersysteme in Syrien oder Spitäler in Afghanistan rehabilitieren wollen als IKRK, dann brauchen wir den politischen Konsens der Geberländer. Wir müssen Ausnahmebestimmungen zu Sanktionen ausarbeiten. Wir müssen neue Bestimmungen zu Finanztransfers haben, um diese Güter kaufen zu können. Es ist ein komplexes System, an dem man verhandeln muss, und das System ist so aufgesetzt, dass man sehr viel Verhandlungskondition haben muss.
Es also wieder ist, sehr geduldig sein.
Es ist wie Langstreckenläufer, wo eigentlich der Marathon, wo nach 10 Kilometern kommen immer noch 30
dann kommt
oder
noch mal
32.
Lass uns nochmal über die Macht sprechen. Du hast das jetzt schon vorhin angesprochen. Das interessiert mich. Du hast mit so vielen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen verhandelt und gesprochen und zu Abend gegessen und telefoniert. Wie sind die so? Also sind die alle ein bisschen ähnlich gestrickt?
Ich denke schon, ja. Sie sind in dem Sinne ähnlich, dass sie sich ihrer Macht bewusst sind, dass Macht ihr Tagesgeschäft ist. Sie sind auch in Konfliktregionen meistens besessen vom Konflikt.
Das heißt, wie besessen von Konflikt?
Sie können sich keine andere Welt als jene des Konfliktes vorstellen. Und sie können sich keine anderen Gegner als ihre Gegner vorstellen, die gegen sie sind. Also in Konfliktsituationen sind politische Exponenten stark machtbewusst, autoritär, konfliktmachtautoritäre Charaktere, sie hören schlecht zu. Und man muss versuchen, diese kleinen Risse in diesem Gebilde zu entdecken, um ein interessantes Gespräch herbeizuführen. In anderen Ländern, würde ich sagen, die nicht so offen in Konfliktsituationen sind, habe ich dann den Eindruck, funktioniert Politik ein bisschen anders. Das ist mehr die Kritik der zynischen Vernunft. Ich habe dann manchmal den Eindruck, dass nicht eigentlich der Wille zur Humanität beherrscht, sondern dass vielleicht mehr die Frage beherrscht, was gibt mir politischen Rückhalt? Ist es gut, wenn ich als Unterstützer dieser oder jener Organisation in Erscheinung trete? Dann wird man ein Element in der politischen Machtzuführung und im Wahlkampf, im ständigen Wahlkampf, und das ist ein bisschen anders.
Mhm. Du hast jetzt gerade die Macht Menschen beschrieben, das klingt für mich sehr männlich. Also es sind natürlich auch sehr viele Männer in den Positionen. Was meinst du, wäre die Welt anders, wenn Frauen eher Politik und Wirtschaft machen würden, oder wäre das am Ende gar nicht so unterschiedlich? Was denkst du?
Ich glaube, es tönt männlich, wie du zu Recht sagst, weil natürlich führende Persönlichkeiten in Konfliktregionen sind immer männlich. Ob das mit ihrem Wesen zusammenhängt oder mit den Ursprüngen, mit den Traditionen, ist sehr schwierig zu sagen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn wir Wesensmerkmale der Gender verabsolutieren wollen. Und ich glaube, wie ich auch eingangs gesagt habe, es gibt Risse, und es gibt Möglichkeiten, Gespräche aufzusetzen und vielleicht neue Dynamiken auszulösen, mit kritischen Fragen einen Diskurs zu lancieren oder anderes Denken zu fördern. Und das hängt wahrscheinlich nicht so sehr zusammen, mit dem Gender der jeweilig politischen Akteure, sondern vielmehr mit ihren Interessen, solche Signale aufzunehmen und vielleicht auch aus dem Konflikt herauszuführen.
Da würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen. Also wäre denn eine Möglichkeit, doch gemischte Teams eher einzusetzen
Fälle.
Und irgendwie da zu gucken? Vielleicht würde das ja auch ein bisschen Dampf rausnehmen oder was?
Auf alle Fälle, ja. Also für mich war das einer der wichtigen Erkenntnisse auch in meiner Tätigkeit im IKRK. Gute humanitäre Arbeit geschieht durch möglichst gemischte Teams.
Schon, ja.
Von Frauen und Männern und anderen relevanten Stakeholders des Konfliktes. Wenn man in einem stark ethnisch polarisierten Konflikt ist, ist es wichtig, dass man humanitäre Arbeit leistet und glaubwürdige Vertreter von verschiedenen Ethnien hat, die auch über ihre eigene Perspektive hinausdenken können. Und so ist es mit den Gender-Themen eben auch. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Entscheidungen besser werden in Organisationen und im Feld, wenn man möglichst breite Interessenspektren abbildet. Und dazu gehört Gender Parity als ein wichtiges Thema.
Ich glaube, du hast irgendwann auch mal gesagt, Korruption ist auch männlich. Da wäre wahrscheinlich auch die Idee, dann gemischte Teams einzusetzen, damit das etwas mehr unterbunden wird. Nicht, weil Männer jetzt vielleicht korrupter sind, sondern die sind halt in diesen Machtpositionen und Frauen gucken vielleicht auch noch mal anders drauf.
Ich bin fest davon überzeugt, weil solange wir unterschiedliche Lebensrealitäten haben, wird die Komplexität von Konflikten, aus der kann man nur rauskommen, wenn auch die Komplexität der Empfindungen in diesem Konflikt berücksichtigt werden. Und ich finde zum Beispiel, wie Frauen, die ich auch in vielen Konfliktkontexten erlebt habe, hatten auch die Chance und die Möglichkeit und haben in der Rolle, die sie sind und waren, immer wieder sehr konkrete Alltagsprobleme lösen können, weil sie eben einen viel konkreteren Zugang zu den Leuten und ihren Bedürfnissen und ihren Themen hatten. Frauen wissen, wie es genau ist, wenn man Wasser holen muss, über 3 oder 5 Kilometer. Frauen wissen auch, wie das ist, wenn im Quartier Sicherheitsprobleme sind. Und wenn Frauen im Team sind, dann wissen sie, wie man eine Operation, eine humanitäre, eine Entwicklungsoperation, ein privatwirtschaftliches Projekt aufziehen muss, damit es den Bedürfnissen der Leute und ihren Sorgen und Ängsten vor Ort besser entspricht.
Deine Nachfolgerin ist ja auch eine Frau, seit 2022, ne?
Mirjana Spoljaric.
Dankeschön.
Da kann ich dir helfen.
Danke, du hast es schon öfter ausgesprochen als ich. Was meinst du? Also sie ist ja jetzt schon eine Weile auch in deiner Funktion oder früheren Funktion im Amt da tätig. Hat sie es schwerer als du, als Frau mit den Machthabern dieser Welt zu verhandeln?
Ich habe mir das viel überlegt in meiner beruflichen Tätigkeit. Und als ich Staatssekretär für die Schweiz war, habe ich immer auch darauf insistiert, Frauen in solchen Kontexten zu Botschafterinnen möglichst zu befördern, weil ich eben stark daran glaube, dass verschiedene Lebensrealitäten auch neue Möglichkeiten ergeben. Es ist eine ähnliche Frage, Katharina, wie die du mir vorhin gestellt hast. Ich glaube nicht, dass wir objektive Maßstäbe haben zu sagen, das ist schwieriger und das ist leichter. Ich glaube,
aber so ein Trump hört ja dann eher einem Mann wie dir zu oder halt einer Frau wie ihr.
Das ist nicht so sicher.
Naja.
Die mexikanische Präsidentin hat durchaus das Gehör von Donald Trump und sie scheint sehr gute Deals mit ihm verhandeln zu können und viele europäische Männer schaffen das offensichtlich ein bisschen weniger. Also es ist nicht unbedingt so und man muss immer bei diesen Dingen aufpassen, dass man evidenzgetrieben bleibt im Urteil und nicht nach vorgefassten Meinungen und Ideen operiert. das Leben ist komplex und Kontexte sind unterschiedlich, Dynamiken sind unterschiedlich. Ich zweifle nicht daran, dass meine Vorgängerin spezifische Probleme hat, die ich nicht hatte. Mhm. Sie hat vielleicht auch einige, die ich hatte. Und ich habe zu meiner Zeit mich immer Acht gegeben von diesen Urteilen, wir leben jetzt in der schlimmsten aller Zeiten und in der schwierigsten aller Zeiten. Das stimmt einfach so nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Frauen jetzt plötzlich, weil sie verstärkt auch in Exekutiv und wichtigen Funktionen sind, dass sie es notwendigerweise schwerer haben. Aber ich glaube, dass es spezifische Themen und Situationen gibt, die schwieriger sind und andere vielleicht, die sie besser managen, weil sie auch eben eine andere Lebensrealität teilweise in einen Beruf einbringen.
Ich finde es noch interessant, so die Rolle der Frauen in Konflikten allgemein. Wenn man das, also allgemein ist natürlich immer schwierig, weil du sagst ja auch, es ist alles immer sehr spezifisch und ändert sich auch alles ständig. Aber ich finde es schon interessant, jetzt auch gerade, wenn man den Iran anschaut. Ich sehe so viele Videos, Zusammenschnitte, wo man eigentlich die Frauen über die Zeit sieht, wie die angezogen sind. So als Symbol der Freiheit und Nichtfreiheit der Menschen dort oder die Veränderung des Regimes. Also was spielen die Frauen für eine Rolle? Und die sind ja auch wahnsinnig mutig allen voran auf die Straße gegangen dort und haben protestiert. Also haben ihre Verhüllung auch abgelegt, sind dann irgendwie zum Beispiel joggen gegangen auf den Marathon ohne Kopftuch und haben sich da getraut.
Ich habe Frauen in allen Konflikten oder eben als sehr unmittelbar auch erlebt, in der Art und Weise, wie sie mit ihrem konfliktuellen Umfeld umgegangen sind. Und vielleicht sind, so wie die Rollen jetzt und die Biografien verteilt sind, ist es tatsächlich so, dass Mut gegen Macht verbreiteter ist in vielen dieser Kontexte, weil die Frauen eben nicht an der Macht sind. Und weil die Einschränkungen ihres Lebens und ihres Umfeldes beträchtlich sind.
Stärker sind als bei Männern.
Stärker sind als bei Männern. Männer tendieren sich in männlich dominierten Machtgesellschaften auch zu arrangieren mit der Macht und zu überlegen, was ist das taktisch beste Vorgehen. Frauen tun das weniger. Ich war immer so stark beeindruckt auch in der Zeit etwa, wo Islamic State Group große Teile von Syrien und Irak besetzt hielt, zu sehen, wie stark die Frauen gegen diese Herrscher auch opponiert haben und wie es ihnen gelungen ist, letztlich den Druck auf sie selbst irgendwie zu nutzen, auch um Freiräume sich zu erkämpfen. Das ist schon interessant und wir sehen es halt in vielen dieser Konflikte. Das Problem, das ich bisweilen sehe, ist dann auch, dass vielleicht Frauen in diesen Konfliktregionen, die sich die Freiheiten erkämpfen, dass sie oftmals noch weniger strategisch denken und sich auch strategisch verkalkulieren können.
Das heißt also, sie gehen relativ spontan auf die Straße?
Sie gehen relativ spontan, weil der Druck der Macht so groß ist und so einschränkend für ihr Leben, dass es ihnen wert ist, diese Risiken einzugehen.
Findest du, dass das was bringt? Also ich will ja heute auch ein bisschen gucken, was können wir alle tun? Wir sind jetzt natürlich hier nicht in dieser Position oder also zum Glück. Aber was bringt es denn, jetzt auf die Straße zu gehen? Ich meine, wir haben jetzt im Iran gesehen, es sind Tausende, Zehntausende abgeschlachtet worden. Nicht nur Frauen, auch Männer sind auf die Straße gegangen. Das hat gefühlt nicht so viel gebracht, im Gegenteil. Am Ende zählt dann wieder der militärische Einsatz, der jetzt passiert.
Ich würde umgekehrt sagen, oder auf die Straße gehen allein und als Symbol ist vielleicht auch die falsche Perspektive, die wir haben. Auf die Straße gehen muss gefolgt werden von einer politischen Strategie der Machtverschiebung letztlich. Weil das Ziel, auf die Straße zu gehen, ist, dass die Macht eine andere wird. Mhm. Und Machtverschiebung erfordert natürlich auch hier wiederum einzelne Schritte, es erfordert Taktik, es erfordert Strategie, es erfordert langfristiges Denken. Die reine Demonstration von Unbehagen und Frustration alleine genügt weder hier noch in schwierigen Konfliktregionen. Und wie das Beispiel Irans zeigt, es ist natürlich dann besonders fatal, wenn die Machtstrukturen so stark sind und wenn, dass sie zurückschlagen können. Und ich wage mir kein Urteil darüber, ob in dieser oder jener Situation auf die Straße zu gehen richtig oder unverantwortbares Risiko ist. Dass dieser Entscheid liegt bei den Leuten selber in der Konfliktregion. Was ich allerdings in Fällen wie teilweise in Afghanistan, jetzt auch wieder in Iran, mir immer wieder denke, ist, man muss auch als außenstehende Macht und Mächte aufpassen, dass man den Leuten nicht falsche Illusionen gibt. Und ich vermute, dass das immer wieder geschieht oder dass man meint, man könne eigentlich durch einen einzigen spontanen Aufstand die Dinge fundamental ändern und Machtstrukturen ändern. Und das ist nicht notwendigerweise so. Und diese Geduld, langfristig zu denken, kurzfristig intelligent zu handeln, zu wissen, wann Kompromisse und Gespräche mit Protest einhergehen müssen, wie sie einhergehen müssen. Das sind ja letztlich dann diese wenigen erfolgreichen Transformationen von Macht in etwas Besseres, die wir auch kennen aus der Geschichte, oder? Das bekannteste Beispiel vielleicht der Wandel Südafrikas von der Apartheid zu einem demokratischen Land. Das war nicht eine Sache der spontanen Erhebung, auch wenn spontane Erhebungen Teil dieser Freiheitsgeschichte sind.
Ich meine, diese spontanen Aufstände machen natürlich oft auf das Problem erstmal aufmerksam, also international.
Das ist richtig.
Iran ist schon so lange an der Macht und jetzt wurde man aufgerüttelt und jetzt ist was passiert.
Man wird aufgerüttelt durch die Aufstände, aber die Frage muss immer erlaubt sein, ist es, wann ist der richtige Augenblick? Mhm. Und der richtige Augenblick wird selten entschieden in Washington, Paris, London, Tokio, Peking oder Moskau. Der richtige Augenblick für diese Situation wird von Leuten selbst entschieden und sie können richtige oder falsche Entscheidungen treffen in einem bestimmten Augenblick. Noch einmal, ich finde, verantwortungsvolle Politik muss immer vorsichtig sein und nur das versprechen, was man von außen einhalten kann als Unterstützung.
Kommen wir nochmal zurück in die Schweiz. Jetzt zum Schluss reisen wir hier zurück zu uns und zu unserer Verantwortung, was wir tun können. Also wir zählen zu den stabilsten Demokratien der Welt. Uns geht's gut. Anders kann man es nicht sagen. Jetzt, gestern war der 8. März, der Internationale Frauentag, Abstimmungssonntag. Also im Schnitt wählen meist so die Hälfte, oder? Die Hälfte geht an die Urne oder stimmt ab per Briefwahl. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, wie wenige sich dann beteiligen. Wir haben ja so ein Privileg, wir können mitbestimmen. Findest du, man sollte eine Abstimmungspflicht einführen?
Ich bin eher pflichtscheu. Ich finde nicht, dass Pflichten gute Instrumente sind. Ich befürworte Einsichten. ich würde deine ursprüngliche Hypothese auch in Frage stellen. Oder sozialwissenschaftliche und politische Analysen zeigen, dass die politische Bewegung in der Schweiz viel wacher ist, dass die Leute nicht zu jedem Thema immer abstimmen und wählen und mobilisierbar sind, dass sie aber über lange Frist einen erstaunlichen Mobilisierungsgrad gegenüber politischen Fragen stellen und auch eine erstaunliche Vernunft und Urteilsfähigkeit zu diesen Fragen. Und ich
das
denke,
stimmt ja zuversichtlich. Also
das stimmt mich eben auch sehr zuversichtlich, oder? Ich glaube, wenn man nur die formalen Prozente der Beteiligungen eidgenössischen Abstimmungen nimmt, unterschätzt das auch das viel breitere Interesse an Politik und an politischen Prozessen. Und vielleicht ist es legitim, ich habe immer gesagt, wenn ich mich für die Versetzung der Tramhaltestelle um 200 Meter engagiere, ist das auch ein politisches Engagement. Und ich mag das vielleicht als Außenstehender nicht so relevant finden, aber es ist nicht so wichtig, ob ich das als Außenstehender relevant finde. Hauptsache ist, dass man sich engagiert für etwas, an das man glaubt oder das man als wichtig erachtet. Und alle Vorstellungen, dass es zur Basisinfrastruktur des guten Bürgers gehört, 100 Dinge zu machen und dass man dann in den Himmel kommt, da bin ich immer ein bisschen skeptisch.
Aber was ist denn jetzt trotzdem für dich der gute Bürger, die gute Bürgerin? Also ich möchte wissen von dir, hoffentlich kannst du mir das beantworten, wo ist meine Verantwortung jetzt? Also in der Schweiz, aber auch in der globalisierten Welt. Also reicht es, wenn ich wähle? Reicht es, wenn ich noch was spende? Was kann ich noch machen?
Was ist meine Verantwortung? Was wählen, spenden, Steuern zahlen, ist eine Gemengelage von Pflichten und Good Citizenship, gutem Bürgertum, die ich nicht irgendwie abstreiten will. Aber was mir immer wieder viel wichtiger ist und was ich letztlich auch in meinem beruflichen Leben immer besonders interessiert war, vorzufinden, ist Engagement für ein gewisses Anliegen. Anliegen, das auch öffentlich ist und öffentlich gemacht werden kann und für das man einsteht. Und ich glaube, das ist letztlich das Wichtige. Es ist nicht so entscheidend, ob man für diese oder jene Lösung ist. Das ist Teil des politischen Prozesses dann auch. Aber Engagement und das Bewusstsein, dass man nicht als Einzelmaske durchs Leben gehen kann, dass es eine weitere Gesellschaft gibt und dass es sich lohnt, in dieser Gesellschaft zu wirken, das scheint mir wichtig. Und das Zweite, ich glaube natürlich stark an Allianzen. Und ich glaube letztlich, was einem bestimmen muss, ist auch die Fähigkeit, mit anderen zusammen für ein Anliegen einzustehen, sich zu überlegen, was sind intelligente Wege, wie wir dieses Anliegen in die Institutionen, in die Entscheidprozesse bringen, wie lernen wir über Entscheidprozesse, wie verhalten wir uns, wie fördern wir ein Anliegen. Das scheint mir wichtig und Freiheit bedeutet für mich eben auch, dass es diese Räume gibt für vielfältige Allianzen, Themen und Interessen, welche artikuliert werden können. Legitimität bedeutet für mich, dass es ein System gibt, in welchem sich 4/5 oder ein bisschen mehr der Leute sich wiederfinden und welche akzeptieren, dass Entscheide letztinstanzlich so oder so gefällt werden. Und ich glaube, wir müssen diese Perspektive wacher erhalten, anstatt zu glauben, es gebe einen Heilsweg des Engagements und eine Bürgerpflicht, welche ohnehin immer nur von denen stipuliert wird, die schon 2/3 oder 3/4 der Kriterien abdecken, aber nicht von anderen. Und ich glaube, der Weg muss umgekehrt sein. Ich glaube, dieses Land hat einen eindrücklichen Ausweis an Handlungsspielräume und Pluralität. Das ist immer auch gefährdet und umstritten. Und es lohnt sich, sich dafür einzusetzen, fast anstatt einen abstrakten Kriterienkatalog zu postulieren.
Also wenn ich das nochmal in meinen Worten runterbrechen darf, für uns alle, was wir tun können, also ein Anliegen finden, was uns wichtig ist, das kann im nahen Umfeld sein oder weiter weg, uns dafür einsetzen auf eine kluge Art, also informieren auf jeden Fall vorher, sich zusammentun am besten für dieses Anliegen mit anderen, die auch so denken, dann Geduld haben, das haben wir vorhin gesagt, ganz viel Geduld haben, auch mit den kleinen Schritten zufrieden sein und Marathon statt einem kurzen Sprint hinlegen, also das, sich darauf einzustellen und wirklich zu sehen, wie vielschichtig das alles ist und die Graubereiche auch noch zu betrachten. Und
das ist richtig. Und dann will ich jetzt ehrlicherweise die große Gefahr, wenn du diese Liste machst, und ich habe zu all dem tatsächlich was gesagt, ich glaube, die große Schwierigkeit ist letztlich, dass man sich nicht durch Dilemmatas immobilisieren lässt. Weil die große Gefahr besteht eigentlich jetzt auch heute, oder dass wir alle finden, Dinge seien komplex.
Genau.
Und das aus dem Komplexitätsdenken und weil es halt verschiedene Gesichtspunkte gibt, dass man dann den leichten Fallschirm nimmt und sagt, ja, weil es komplex ist, entscheiden wir jetzt nichts mehr und machen auch nichts mehr, bis die Dinge klar sind.
Ja, die Gefahr ist da.
Und diese Gefahr, die ist echt und ich habe sie halt wirklich, ich hatte diese einmalige Gelegenheit, während 10 Jahren im IKRK mir Dilemmatas und die Mobilität nicht leisten zu können. Wenn es wirklich um Lebenswichtiges geht, dann mögen Dinge Dilemmatas sein, schwierig sein, komplex sein, unsicher sein, ob man Erfolg oder Nicht-Erfolg hat. Aber du musst am Abend entscheiden, was du am nächsten Morgen machst. Und in beschränkt und durchaus bescheiden und in deinem Bereich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Gleichgewicht von differenzierter Weltsicht und Entscheidungswillen, dass wir das immer auch wieder bewusst machen und uns bewusst werden, wir können uns nicht leisten, im Lichte der Weltlage, wie sie ist, einfach nur die Komplexität zu beschreiben, sondern wir müssen zum Handeln finden. Und Handeln kann auch kritisch denken sein, aber wir müssen entscheiden.
Aber das ist fast zu wenig,
fällen.
Also nur kritisch zu denken. Und also man muss schon ins Handeln kommen, würde ich sagen.
Ja, ich meine auch, oder? Und wie ich gesagt habe, andere überzeugen ist auch Handeln, weil das die Vorstufe zu wirklich gesellschaftlich relevantem Handeln ist. Ich will auch nicht restriktiv sein und denken und handeln zu stark jetzt zu divergieren, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dieser Gefahr bewusst sind, dass wir uns diesem Spannungsfeld bewusst sind und dass wir den Mut haben,
Mut
immer wieder Entscheide
Thema,
zu treffen, welche vielleicht nicht gelingen oder sich im kritischen Nachfeld dann als falsch erweisen, weil von falschen Entscheidungen lernen wir die nächsten Entscheide besser
zu fällen. Sehr schönes Schlusswort. Also Mut haben, was zu machen und auch zu scheitern vielleicht, weil man daraus auch wieder lernt, aber man hat etwas getan. Das ist in den meisten Fällen besser als nichts zu tun. Jetzt doch nochmal ganz zum Schluss. Du musst ganz kurz antworten, wirklich in eins, maximal zwei Sätzen. Ist die Welt heute eine bessere oder eine gefährlichere als früher?
Weder das eine noch das andere.
Was gibt dir Hoffnung?
Ich glaube, die Fähigkeit des Menschen, eine andere Welt zu denken.
Wie stellst du dir die Welt in 30 Jahren vor?
Das ist zu weit So weit für meine Vorstellungsgabe. Okay. Ich werde 70 und mit 70 kann man sich die Welt in 30 Jahren gar nicht mehr vorstellen.
Musst du eigentlich auch gar nicht unbedingt dann. Gut, ich bedanke mich bei dir für dieses sehr aufstellende, positive Gespräch. Ich gehe jetzt guten Mutes raus und tu etwas Gutes noch. Mal gucken. Ich hoffe, du auch noch heute.
Ja.
Und ich, ja, bis bald vielleicht mal.
Herzlichen Dank, Katrin.
Falls euch diese Folge gefallen hat oder ihr Inputs habt, kommentiert gerne. Wir lesen auch alles genau durch und melden uns dann. Und vergesst nicht, uns zu folgen, damit ihr keine Episode verpasst. Thank you.